Danke. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du der Grund bist, warum dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern. Danke für deine Anwesenheit. Und danke, dass du uns heute Morgen begegnen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns auf dich auszurichten. Hilf du, dass wir verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Vielen Dank für die Einführung. Ohne das, dass wir verstehen, was Vergebung heißt, was wir da jetzt gesungen haben, verstehen wir die Geschichte nicht, wo jetzt kommt. Wo ich gesehen habe, dass Claudia das Lied Herr, ich komme zu dir ausgesucht hat, da habe ich mich in meine Teenagerzeit zurückgesetzt gefühlt. Weil es tatsächlich, das Lied gibt es schon so lange. Das ist nicht eins von den neueren, modernen Liedern, sondern das Lied ist 1993 geschrieben worden. Ich mag das Lied, auch wenn es schon älter ist. Ich mag es, weil es so herrlich ehrlich ist. Herr, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ja, zu Jesus können wir kommen. Immer und zu jeder Zeit. Wann gehst du zu Gott? In welchem Moment gehst du zu Gott? Oder wann brauchst du Gott? Anders gefragt. Ist es nicht so, dass wir oft dann nach Gott rufen, wenn was Schlimmes passiert oder wenn wir irgend so ein Problem haben, wo er gerade lösen soll? Dann, ich würde jetzt mal behaupten, in 80% von aller Fällen, dann gehen wir zu Gott. Klar gibt es auch die anderen Momente. Wenn ich da vom Zolliker Berg runterfahre Richtung Zürich, dann geht jedes Mal mein Herz auf und ich denke, wow, was für eine schöne Stadt. Und ich sage Gott danke dazu und sage, danke Gott, hast du mich in die Stadt geführt. Oder wenn ich bei Zumike so auf die Straße rausfahre, dann gehen meine Blick so auf die schönen, weißen Berge. Und jedes Mal geht mein Herz auf und ich denke, hey, danke Gott. Aber ehrlich gesagt, viel, viel öfters gehen meine Worte zu Gott, wenn ich irgendwas brauche. Oh, könntest du dich nicht um die Person kümmern? Oder oh, ja, ich hänge jetzt gerade so mit der Predigt, könntest du mir nicht da helfen? Oder oh, ich habe da das Gespräch, könntest du mir nicht da helfen? Und oh, meine Familie, die braucht auch noch deine Hilfe. Wie viel von unserem Gebet oder von unserem uns zu Gott wenden geht, dreht sich um die Themen. Die Geschichte, die wir heute anschauen, ist eine Ausnahmegeschichte im Neuen Testament, in den Evangelien. In der allermeisten Geschichte, wo uns die Evangelien berichten, geht es darum, dass irgendwelche Menschen zu Jesus kommen und irgendwas von ihm wollen. Also eigentlich wie wir. Bitte heil mich, bitte vergib mir, bitte erklär mir. Bis auf die Geschichte, wo uns der Lukas in Kapitel 7 erzählt, von der Frau, wo zu Jesus kommt, um ihm ihre Liebe zu zeigen. Meines Wissens nach ist es die einzige Geschichte, wo jemand kommt und nichts von Jesus will, sondern was für ihn tut. Ich finde es höchst herausfordernd, weil wie oft gehe ich nur zu Jesus und bringe ihm meine Anliegen. Wann bin ich das letzte Mal zu Jesus gegangen, um ihm meine Liebe zu zeigen? Und da meine ich jetzt nicht Lobpreis, sondern wann bist vielleicht auch du das letzte Mal zu Jesus gegangen, hast dich mit ihm ins Wohnzimmer gesetzt und hast ihn gefragt, hey Jesus, wie geht's denn dir? Was liegt denn dir auf dem Herzen? Wo ich mir die Woche die Frage gestellt habe, bin ich erschrocken. Und zwar über mich selber. Wie selten, dass ich das mache. Aber jetzt zu der Frau. Sie wird uns herausfordern, eben zu Jesus zu gehen und ihm unsere Liebe zu zeigen. Aber jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt vorwärts. Der Geschichte, Lukas 7, lest es heute Nachmittag einmal durch, es lohnt sich, wird uns ein Pharisäer vorgestellt. Der Pharisäer ist der Simon. Der Simon wird uns als ein aufgeschlossener, interessierter Mann vorgestellt. Einer, der wissen will, ob Jesus wirklich der Prophet ist, auf den alle warten. Der Lukas stellt uns einen sympathischen Pharisäer vor. Einer, wo wirklich Jesus verstehen will. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht mit unserer vorgefertigten Brille alle Pharisäer über einen Kamm scheren. Ein paar Vers vorher lesen wir nämlich, dass die Pharisäer überlegt haben, wie sie Jesus dran kriegen. Der Lukas wird uns anders vorgestellt und wir sind oft versucht, einfach über unsere Pharisäerbrille den Simon anzuschauen. Aber der Lukas stellt ihn da ganz anders vor. Der Lukas stellt ihn uns vor als jemand, der Jesus einlädt zu sich heim. Er nennt ihn Rabbi, Meister. Das bedeutet, er hat Achtung vor ihm und bringt ihm alle Ehrerbietung entgegen, wo damals sich zeigt in der Ausdrucksweise. Der Simon ist also nicht einer von den bösen Pharisäern, wo man so meint. Der Simon wollte wirklich wissen, wer ist Jesus? Wer ist denn der, von dem alle so begeistert sind? Und als sie dann so am Tisch gelegen sind, die Folie ist zu früh. Als sie so am Tisch gelegen sind, ist was Unvorhergesehenes und Unverhofftes passiert. Eine Frau ist nämlich gekommen. Eine Frau hat den Raum betreten. Gastmähler zu der Zeit, das war eine reine Männergesellschaft. Frauen nicht erwünscht. Selbst Diener und Sklaven waren alles Männliche. Der Markus hat uns das letzte Woche sehr deutlich und sehr gut erklärt. Noch nicht einmal die eigene Ehefrau und Hausfrau hat zugegen sein dürfen bei den Festmählern. Und was macht jetzt da eine Frau? Der Lukas, der betont die Katastrophe, die da auf sich anbahnt mit dem Wort und siehe. Das ist ein stilistisches Mittel, wo sich der Lukas da begreift und sagt, hey, jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Es passiert was, wo sich nicht gehört. Er sagt, und siehe, und dann geht es weiter, eine Sünderin. Nett. Andere Übersetzungen sind nicht ganz so nett, die sagen, und siehe, eine Prostituierte. Prostitution war bei den Juden vom Gesetz her verboten. Obwohl viele männliche Juden sich der Prostitution bedienten, haben Frauen, die ihren Körper verkauft haben, als unrein golde und waren gesellschaftlich geächtet. Das ist ungefähr wie heute. Jeder schimpft über die Prostituierte, aber anscheinend braucht es. Ihre Erwerbstätigkeit ist einfach duldet worden und eben auch genutzt worden. Der Besuch von der Frau, der gilt jetzt nicht dem Gastgeber, sondern die Frau geht geradewegs auf Jesus zu. Schnurstracks. Sie beachtet die anderen Menschen überhaupt nicht. Die Frau hat ein Parfümfläschchen mit sich, es ist Myrrheöl und es ist ein ganz besonders teures Parfüm. Es ist eins von der obersten Preisklasse, so man sagt so 3000 Franken ungefähr, wäre so der Umrechnungsgrad. Ihr könnt euch vorstellen, keine normale jüdische Frau hat das Geld gehabt, um sich sowas zu besorgen. Nur ein Tropfen von dem Öl hat einen Wahnsinnsduft verströmt. Und jetzt nicht negativ, sondern positiv. Die Frau hat nur Augen gehabt für Jesus allein. Sie tritt von ihm hinten an und Tränen rennen ihr übers Gesicht. Tränenbäche ergießen sich über die staubigen Füße von Jesus. Und dann trocknet sie doch tatsächlich mit ihrem Haar seine Füße ab. Wir lesen, dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Die Küsse von der Frau fließen wie Tränen, geradewegs aus ihrem Herzen. Verschwenderisch verteilt sie das kostbare Öl auf den Füßen von Jesus. Sie schämt sich nicht für ihr Verhalten. Was die anderen denken, ist ihr in dem Moment völlig egal. Sie weiß, es täuscht ihnen, ich bin von Jesus angenommen. Mir ist vergeben. Ihr könnt euch vorstellen, wie betroffen die Gäste drumherum waren. Was macht die Frau? Man hat ihren Blick entnehmen können, was sie dachten. Schließlich war die Frau stadtbekannt. Dazu müsst ihr wissen, bei den Juden gab es zwei Sorten von Menschen. Auf der einen Seite gab es Sünder und auf der anderen Seite gab es die Gerechten. Das war gesellschaftlich normiert. Man hat genau gewusst, wer Sünder sind und man hat genau gewusst, wer die Gerechten sind. Stellen wir das ungefähr so vor, wie wenn man bei uns daheim durchs Dorf gelaufen ist und gesagt hat, ja, also weißt du, da wohnen die. Die geht man nicht besuchen. Und da wohnen die, die geht man besuchen. Wahrscheinlich gibt es das bei euch nicht, aber bei uns im Dorf hat es das gegeben. Sünder sind alle die gewesen, wo berufsmäßig entweder mit den Römern was zu tun hatten, wie zum Beispiel Zöllner. Sünder sind die gewesen, wo berufstätig mit irgendwelchen toten Tieren zu tun hatten, zum Beispiel Gerber. Sünder waren aber auch die Wirte von den Wirtshäusern und von der Gaststube. Sünder waren sogar Frauen, die einen liberalen Juden geheiratet haben. Als Sünder haben all die Golden, wo so berufsmäßig gesündigt haben. Und die Gerechten waren eben die anderen. Aber die Gerechten waren nicht die, die sündlos waren oder schuldlos waren, sondern das waren einfach die besseren Leute. Die Gerechte waren sich genauso ihrer Schuld bewusst und sie sind genauso in den Tempel gegangen und haben um Vergebung betet und Opfer gebracht. Jesus wird jetzt also von der Frau berührt. Und für den Simon ist das eine mega schwierige Situation. Was soll er machen? Er als Gastgeber. Was wirft es für ein Licht auf ihn? Die Pharisäer sind zu der Zeit davon ausgegangen, dass es keine Propheten mehr gibt. Dass es nur noch einen Prophet gibt, der kommt, wenn der Messias kommt. Und so haben sie darauf gewartet, dass der Prophet kommt. Und so wie das die Geschichte geschrieben ist, wird deutlich, dass der Simon wirklich gedacht hat, Jesus könnte der sein, wo da kommt. Im Griechischen wird es sehr deutlich, wie das ausdrückt ist. Die deutsche Übersetzung bringt das leider nicht ganz so. Aber da wird deutlich, wie das Simon davon ausgeht, das könnte wirklich der Prophet sein. Und dann macht er sowas. Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Für den Simon war klar, wenn ein Prophet da ist, dann weiß der, was bei anderen läuft. Und jetzt hat der Jesus tatsächlich sich berühren lassen von einer Frau. Nicht nur, dass die Sünderin war, sondern es war eine Frau. Schon allein das war für den Simon das eindeutige Indiz, dass Jesus kein Prophet sein kann. Weil das macht man nicht. Man lässt sich nicht von einer fremden Frau berühren. Und schon gar nicht auf die Art und Weise. Es geht vielleicht gerade daheim mit der eigenen Person, mit der eigenen Ehefrau. Aber also bitte. Ich finde es spannend, wie Jesus auf die Situation reagiert. Er wendet sich einfach am Simon zu und erzählt ihm das Gleichnis von zwei Schuldnern. Zwei Schuldner, die unterschiedlich hohe Schulden haben. Keiner von beiden ist in der Lage, seine Schulden zurückzuzahlen. Der Geldverleiher, das war übrigens auch ein Sünder, das hat man nämlich nicht gemacht, hat es recht gehabt, beide Schuldner so lange einzusperren, bis der Schuldenberg tilgt gewesen wäre. Aber der Schuldner oder der Schuldenverleiher, der ist seinen Schuldner gegenüber großzügig. Er schenkt es ihnen. Er erlässt es nicht nur, sondern er schenkt es. Er schenkt die ganze Schuld. Und dann fragt Jesus, sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Eine spannende Frage. Wird man nicht eher sagen, oh, wer wäre jetzt dankbarer? Oder wer wäre glücklicher? Aber Jesus fragt ihn, wer wird ihn am meisten lieben? Und der Simon weiß auch nicht so recht, was er darauf antworten soll und sagt, ich vermute dem, der dem er am meisten geschenkt hat. Und jetzt passiert das Unfassbare. Jesus stellt einem Gastgeber, der ungebetene Gast, als Vorbild vor. Jesus hebt vor, wie liebevoll die Frau ihm begegnet ist und er hält dem Simon seine Lieblosigkeit vor Augen. Er sagt, du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füße. Die andere, da, die hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrer Haar trocknet. Der Simon hat nichts falsch gemacht. Der Simon ist Jesus so begegnet, wie man damals jedem herkömmlichen Gast begegnet ist. Zum Füßwaschen sind am Eingang Gefäße bereitgestanden, wo sich der Gast seine Füße innehaben konnte. Nur für die, die von weit her kommen, ist, für die Wanderer, denen hat man einen Sklav angeboten zum Fußwaschen. Und nur ganz hochrangige Gäste hat man die Ehre erwiesen und hat einen Sklav geschickt zum Fußwaschen. Es war nicht am Simon sein Job, Jesus die Füße zu waschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Die aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Am Simons Verhalten Jesus gegenüber war korrekt. Als Gastgeber war er nicht verpflichtet, seine eingeladenen Gäste einen Kuss zu geben. Mit dem Kuss hat man nur die eigene Verwandtschaft begrüßt. Oder Menschen, wo Rang höher waren. Kein Gastgeber zu der Zeit hat sich veranlasst gefühlt, die Füße von jemandem zu küssen. Ich habe nachgelesen, das Küssen von den Füßen haben nur die Personen gemacht, die wie entweder Sklaven, wo ihrem Herrn zeigen wollt, mein Leben gehört dir, oder Menschen, wo ihrem Lebensretter begegnet sind und wo ihm somit zeigt, hey, ich bin für immer und ewig in deiner Schuld. Mit dem Fußküssen hat die Frau ausgedrückt, mein Leben gehört dir. Aber Jesus war da noch nicht fertig und er wirft ihm vor, mein Haupt hast du nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Salböl ist damals von den Männern nur zu ganz besonderen Anlässen genommen worden. Und da auch nur fürs Gesicht und für die Haare. Für Füße ist es niemals verschwendet worden. Rausgeschmissenes Geld. Mit dieser Sache legt Jesus die Herzenshaltung vom Simon wie offen. Und er wendet sich direkt an den Simon und sagt, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jetzt nicht, dass wir das da falsch verstehen. Er meint nicht, weil sie viel Liebe zeigt, deshalb werde ich ihr viel vergeben, sondern er sagt, weil ihre viel vergeben worden ist, deshalb zeigt sie viel Liebe. Vergangenheit. Irgendwann vorher muss die Frau Jesus begegnet sein. Wir lesen kein Wort darüber, aber sie hat Vergebung erlebt. Und diese Vergebung hat sie zu so unkonventionellem Verhalten gebracht. Der Frau ist es nicht peinlich, überhaupt nicht peinlich, ihre Liebe Jesus zu zeigen. Und sie hat es so gemacht, wie sie es kennt. Wenn man ein bisschen recherchiert, dann merkt man all die Sachen, wie sie es gemacht hat. So behandeln Prostituierte ihre Freier. Es ist schräg. Aber sie hat die einzige Art, wie sie weiß, so kann ich Liebe ausdrücken, hat sie an Jesus gezeigt. Es ist ihr überhaupt nicht peinlich, was die anderen Männer in der Runde denken oder sagen. Sondern sie drückt ihre Dankbarkeit aus und ihre Liebe, indem sie so handelt, wie sie handelt. Weißt du, dass dir vergeben ist? Weißt du, dass dir vergeben ist? Jesus sagt, wem vergeben ist, der zeigt Liebe. Weißt du, dass dir vergeben ist? Jesus bietet Vergebung an. Du musst nur zuschnappen. Du musst nur Ja sagen. Er bietet dir jetzt Vergebung an. Heute Morgen. Bist du daran interessiert? Wenn du mehr zum Thema Vergebung wissen willst und wie du das in Anspruch nehmen kannst, nachher hat so Leute mit so grünen Bändeln im Gottesdienstsaal, sprich die drauf an. Sie helfen dir bei dem Schritt. Bei der Frau war offensichtlich, dass sie eine Sünderin ist. Bei uns ist das ja manchmal nicht so ganz offensichtlich. Wir leben alle sehr korrekt, sehr angepasst. Wir sind lieb und nett. Wir halten uns an die Regeln und sind mehr oder weniger brav. Also bis auf ihr da, weil ihr hockt da in der Sitzgruppe und eigentlich gehört sich das nicht. Aber weil es ja heute darum geht, Jesus Liebe zeigen, wie man es will, finde ich das super, dass ihr das macht. Aber weißt du, was dir vergeben worden ist? Erinnert euch, in dem Gleichnis hatten beide Schulden Der eine mehr, der andere weniger. Und beide haben Vergebung gebraucht. Beide haben das Geschenk gebraucht. Ist dir bewusst, dass dir jeden Tag vergeben wird? Und dass Jesus dir jeden Tag vergeben wird? Und da meine ich jetzt nicht nur die großen Sachen wie, was man alles falsch machen kann, sondern auch die Sachen, wo man vielleicht machen sollten und nicht gemacht haben. Oder die bösen Gedanken. Lieblosigkeit. Der Vers zeigt mir, dass Vergebung der Schlüssel ist zum liebevoller Werden. Wer sich bewusst ist, dass er Vergebung braucht und es immer wieder in Anspruch nimmt, der wird liebevoller, sagt uns der Vers. Die Frau hat aus purer Liebe und Dankbarkeit gehandelt. Und sie war sich dessen bewusst, dass, weil Jesus ihre vergeben hat, deshalb war sie fähig, ihre Liebe so zu zeigen. Und das, was sie gemacht hat, das hat sich nicht gehört, das hat sich nicht ziemt, das war gegen jede Regel und jede Konvention. Das hat sich einfach nicht gehört. Und es war maßlos und es war unanständig und es war mega unvernünftig. Und trotzdem hat sie ihre Liebe so Jesus gezeigt. Ich habe mich gefragt, bin ich schon zu vernünftig geworden, in dem, wie ich Jesus meine Liebe zeige? Ich glaube, es ist gut und wichtig, wenn wir im Glauben wachsen und auch erwachsen werden. Aber ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist unsere erste Liebe verlassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass das, wie wir die Liebe zu Jesus zeigen, von unserem Verstand und unserer Vernunft überdeckt wird. Es darf nicht passieren. Es darf nicht sein, dass unsere vernünftigen Überlegungen unsere Liebe dämmen. Wann hast du das letzte Mal deiner Liebe zu Jesus einfach so Ausdruck verliehen? Und hast vielleicht sogar was da, wo man nicht tut? Ich war vor einiger Zeit im Gottesdienst, da hat man Fahne geschwungen. Und es war mega schräg. Also, Entschuldigung. Aber für mich war es irgendwie befremdlich. Und ich habe gemerkt, ich muss da Buße tun, weil das ist denen ihre Art und Weise, zum Liebe zu Jesus zu zeigen. Und was habe ich dann das Recht dazu, zu sagen, oh, das stört mich jetzt aber, das lenkt mich ab. Wir sind da manchmal so ein bisschen, also ich, ihr seid ja da viel besser, aber ich merke, dass ich da mega aufpassen muss, andere zu beurteilen, wie sie ihre Liebe zu Jesus zeigen. Und wenn es nicht meiner Art entspricht, dann sage ich, oh, das kann es aber nicht sein. Der hat es noch nicht gelernt. Wenn ich das Neue Testament lese oder überhaupt Bibel, dann weiß ich eins. Wenn Jesus etwas stört, dann ist es nicht die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern. Er beklagt sich nicht, wenn wir zur falschen Zeit beten oder in der falschen Haltung beten. Er beklagt sich noch nicht einmal, wenn wir nicht zur richtigen Zeit stille Zeit machen oder sogar vielleicht gar nicht. Aber wisst ihr, was ihn stört? Ist die Lieblosigkeit. Die Lieblosigkeit ihm gegenüber. Und ich weiß, jetzt bäumt sich in uns so ein ganz großes Pferd auf und sagt, nein, Moni, das darfst du so nicht sagen. Wir lieben Jesus schon. Vielleicht ein wenig heimlicher. Ein bisschen stiller. Erwachsener. Jesus stellt uns eine Gemeinde vor in der Offenbarung, Ephesus, eine tolle Gemeinde. Und Jesus sagt über sie: Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch all deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Welch schönes Urteil! Das wette ich, dass Jesus über unsere Gemeinde sagt. Aber dann kommt's, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Alle Ehepaare da drinnen, könntet ihr euch an den Moment erinnern, wo ihr frisch verliebt wart? Und was ihr alles angestellt habt, um euren Partner zu beeindrucken? Was heißt das für unser Christsein? Alles korrekte Wache über die Lehre, das hilft nichts, wenn wir die erste Liebe verlieren. Und die Frau führt uns so schön vor Augen, was das heißt. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen: Wie steht's mit deiner Liebe zu Jesus? Sind dir die Regeln, was man tut, wie man es tut, wichtiger, als deiner Liebe zu Jesus Ausdruck zu verleihen? Sind dir die Menschen wichtiger, was sie über dich denken und über dein Handeln denken, wichtiger geworden als das, was Jesus über dich denkt? Letzte Woche habe ich meinen Neffen verheiraten dürfen. Und wir waren in der Chille, gute evangelische Chille, Chillegänger, Familie von mir. Und wir hatten eine Lobpreiszeit und wir haben ein Lied gesungen und ich bin einfach aufgestanden, weil es mich so bewegt hat und ich dem Ausdruck verleihen wollte, was ich da gesungen habe. Und kurz nachdem ich stehe, merke ich: Oh, ich bin die Einzige, die steht. Nicht ein anderer steht. Wisst ihr, was in dem Moment passiert ist? Ich habe mich nicht mehr aufs Lied konzentrieren können und auf Jesus, sondern ich habe mich darüber nachgedacht, was denken jetzt die Leute? Beschämend. Aber wie oft geht es uns so? Dass wir da in der Reihe hocken, vielleicht den Impuls haben, niederzuknien oder uns sogar auf den Boden zu legen oder irgendwo ins Eck innen uns zu kuscheln. Und wir machen es nicht, weil wir denken: Oh nein, was denkt jetzt der andere? Wie anpasst bist du schon? Wie anpasst bist du in dem, wie du deine Liebe zu Jesus zeigst? Wann hast du das letzte Mal laut gejauchzt? Miriam hat vorhin die Frage gestellt, wie das mit der Freude ist und mit dem Jauchzen. Die Rahel, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, die hat in ihrem WC eine Karte hängen, wo es heißt: Bist du glücklich, dann informiere dein Gesicht. Liebst du Jesus, dann informiere dein Gesicht. Gebt mir derer Liebe Ausdruck mit unserem ganzen Sein oder darf es nur so in unserem Herz so klein und versteckt sein? Jede Frau, wo ein Mann hat, oder auch jede andere, mir liebt es, wenn uns die Liebe gezeigt wird. Und Liebe zeigt sich in Taten und in Gesten und in Blick. Wieso tun wir uns so schwer, unsere Liebe zu Jesus Ausdruck zu verleihen? Wann hast du das letzte Mal was Verrücktes gemacht für Jesus? Jesus liebt dich. Das sagt er uns in seinem ganzen Wort. Aber liebst du Jesus? Mit derer Frage möchte ich abschließen. Jesus fragt dich, liebst du mich?